Happy Shooting, Folge 440. Mathematikgewichse vom Feinsten.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyacamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ach ja.
Und nu?
Und nu? Wissen wir gar nichts zu sagen, ne?
Also bald bin ich wieder da.
Bald bist du wieder da? Ja. Wo bist du denn? Musst gleich nochmal erzählen, wo du bist.
Weit weg.
Oh.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Klingst aber ganz gut dafür, dass du so weit weg bist.
Ja, bin ich ja auch in Wahrheit nicht. Also es ist ja wieder Zeitreise angesagt. Wir nehmen ja vorher auf und diese Sendung ist jetzt quasi dann raus, wenn ich noch irgendwie so ein paar Tage in Äthiopien bin und sollte dann so am Wochenende, aufs Wochenende hin wieder zurückkommen, wenn alles glatt geht und so. Man weiß es ja nicht. So,
doch, da gehen wir zuerst mal.
Ich hoffe mal, dass alles seinen Gang geht und dass wir da erfolgreich hin und auch wieder zurückkommen. Aber davon ist eigentlich auszugehen.
Ja, hoffen wir
mal. Ja, und dann geht's auch nächste Woche dann wieder echt live weiter. Also ab dem 26. nehmen wir dann wieder die nächste Sendung auf mit live Zuhörern, das war jetzt ja dann doch ein bisschen eine Trockenstrecke, aber wir sind dann wieder so richtig da.
Das wäre schön. Was haben wir denn heute auf Konserve?
Wir haben heute auf Konserve, es gibt eine neue Aufgabe.
Ui, dann haben wir einen Fotografen im Wilden Westen.
Ja, dann reden wir über Justin Bieber.
Und über alle Linsen.
Alle Linsen, genau. Über eine Comedy-Serie.
Über Schneeflocken.
Über Wotahelizat.
Über Echtzeitwerbung.
Und eine Videoserie.
Und Timelapse.
Und Zensur.
Und Lichtfeldkameras.
So schnell sind wir noch nie durchgekommen.
Das ja, finde ich gut.
Wir fangen aber wieder, wie sie es gehört, an, damit dass Boris erstmal die Musik ausschalten muss.
Ja, die fahren wir hier runter. Da. Jawohl.
Okay, hast du gut geschafft diesmal. Und dann gibt's das Geräuschrätsel. Und das kommt heute vom Carsten.
Oh, das wäre jetzt clever gewesen.
Wenn du wieder laut machst.
440.
Wenn du es vorbereitet hättest.
Ja, das
du kannst einfach mal Klick sagen. Sag doch mal Klick.
Ich habe das hier alles im Zugriff. Hier, jetzt kommt's aber. Super.
Ja. Schnurrklick.
Ja, schönes Schnurren.
Bin mal gespannt.
Als kleiner Tipp könnte ich jetzt noch außer auf Tiernahrung. Aber mehr sage ich nicht.
Was? Muss ich jetzt nicht verstehen. Ja, aber wer es versteht, sind vielleicht die es live zuhören. Wir nehmen das jetzt tatsächlich ja lange vorher auf, nämlich am 22. Dezember 2015. Und die jetzt da jetzt live dabei sind, dürfen natürlich auch wieder hier Fragen reinwerfen, die wir dann am Ende der Sendung beantworten. Und zwar auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage, auf Google+. Einfach an den bestehenden Beitrag dranhängen. Den findet ihr auf happyshooting.de/Community und auf Boris seiner Facebook-Page.
Ja, auf facebook.com/borisnienke-foto und ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich mache es mal.
Ich nicht sehe Foto.
Ich finde das auf einmal noch geil. So. Wir haben wieder Shownoter mit an Bord, die hier die weltbesten Shownotes zusammenklöppeln.
Ja, und zwar sind heute dabei der Peter, der Sebastian und Peter und Sebastian, glaube ich. Und ja, die anderen mussten gehen, aber immerhin zwei sind es noch geblieben. Und auch da wieder ein ganz schönes Danke, weil die Shownutzer immer wieder cool sind.
Ja, wer jetzt nicht verstanden hat, wieso nur zwei geblieben sind, das hängt damit zusammen, dass wir gerade eben noch die 436 aufgenommen haben und da waren wir noch zu viert.
Tja, so ist das.
Ja.
Gut, Fotofakten. Auch diesmal hat Dieter wieder Fotofakten beigesteuert und das...
Möchtest du mal?
Liest du vor, während ich wieder die Links hier...
Ich versuche es mal. Da sind wieder... Ich versuche es mal. Einen wunderschönen guten Tag, wobei ich müsste ja eigentlich... Pass mal auf, wir haben ja hier diesmal mit Untermalung hier.
Was?
Ich mach mal das Kaminfeuerchen an. Einen wunderschönen guten Tag euch beiden und der Fotofaktengemeinde. Heute möchte ich ohne Galimatias gleich zur Sache kommen, da es genügend Fakten gibt, die es ins Felde zu führen gilt. Die Rollei Powerflex 440 ist eine maniable Kamera, deren Nutzer eher nur sporadisch zu einem Felbon EX440 Dreibein-Stativ greifen werden. Lauersame Zuhörer werden schon mitbekommen haben, dass Überwachungskameras häufig bei den Fotofakten aufscheinen. Diesmal gibt es ein spezielles Modell, um Busnigel und Lauerschluffen auf die Schliche zu kommen. Die Bosch MIC440, eine explosionsgeschützte PTZ-Kamera, deren herausragendes Feature der integrierte Wischer ist, der selbst unter widrigsten Bedingungen für klares Bild sorgt. Falls ihr den Argwohn hegt, dass euch ein Fachmann Mumpitz bezüglich der Wärmedämmung eures Hauses erzählt hat, führt die Firma FLIR mit der T440 eine Wärmebildkamera im Angebot, die man für wohlfeile 13.679 € akquirieren kann. Bitte verliert darob hiernach nicht die Kontenance, sondern wendet euch einfach an einen wirklichen Fachmann. Mit größtem Respekt und bewundernder Hochachtung verbleibe ich in demütiger Hoffnung auf die Verlesung meiner Epistel Dieter. Oder Epistel? Wer weiß das schon so
Epistel
genau?
Epistel klingt eher so wie Pustel. Ich glaube, es ist ein Epistel.
Epistel, ja.
Oder? Episteln? Episteln, Hörbeispiele. Gibt's ja Hörbeispiele? Nee, gibt's nicht.
Ja. Dieter, da hast du dir mal wieder ein Denkmal also gesetzt.
Ganze Arbeit geleistet.
Ja, es ist unfassbar.
Ja, der Bernd hat uns ein Video geschickt und zwar schreibt er, hallo ihr beiden, falls ihr den Link noch nicht habt, hier ist eine Erklärung, wie eine Lichtfeldkamera intern funktioniert, erklärt von einem Mathematiker, aber ohne die komplett komplizierte Mathematik, dafür auf Englisch. Ja, danke, das ohne Mathematik macht das irgendwie, funktioniert das für mich besser. Das werde ich mir tatsächlich anschauen, weil ich weiß so ungefähr, wie die Dinger tun, aber was die da jetzt intern genau tun oder zumindest schematisch tun,
Das ist schön mit einem britischen Akzent mal erklärt, so wie die Linsenarrays angeordnet sind, warum genau, also das so ist.
Dass da Linsenarrays drin sind und dass die dann das Bild quasi zerlegen und so wie so ein. Wie
ja,
so
das
ein
erklärt er da.
Facettenauge, das ist schon klar, aber wie das jetzt genau funktioniert und so.
Das erklärt er dann, wo dann ein Punkt dann landet und warum der mehrfach landet und warum man dann aus der mehrfachen da die Richtung bestimmt.
Landepunkte.
Ja, sozusagen. Auch nicht bis in epischer Tiefe, aber das ist mal so, wer jetzt irgendwie gar keinen Plan hat, warum das funktioniert und warum man da so ein Panning noch nach der Aufnahme machen kann, also quasi so tun kann, als ob man seinen Standort nochmal ändert nach der Aufnahme, das erklärt er da ganz gut. Der Christian hat uns was geschickt zum Thema Zensur und Selbstzensur. Er schreibt, hallo, in einer der letzten Folgen hattet ihr ja das Thema von Bildern, die niemand sehen möchte. Vielleicht noch etwas zum Thema Zensur und Selbstzensur. Der Bildband Warporn, da gibt es ja auch einen Link, überlässt die Entscheidung dem Leser. Zwei Seiten sind immer zusammengepresst und perforiert. So kann der Leser entscheiden, ob er die Seiten öffnet, um die Bilder zu sehen. Also finde ich immer eine interessante Idee. Der Bildsprache-Podcast hatte dazu mal eine Folge, das verlinken wir auch gerne. Auch gibt es viele Infos zu dem Buch im Netz. Ich habe mir das Buch gekauft und habe alle Bilder angesehen, aber es hat Wochen gedauert, bis ich mich wieder einmal in der Verfassung gesehen habe, wieder solche Bilder zu sehen. Viele Grüße, Christian.
Tja.
Ja, das ist Warporn, hat man, glaube ich, mal angesprochen. Das ist so ein Bildband mit Kriegsfotografie und zwar auch ziemlich expliziter, nicht beschönigender, Ich kriege das Wort nicht zusammen. Also keine Fotos, die das Bild schöner darstellen, als es ist, sondern die brutale Wahrheit zeigen.
Und Krieg ist brutal.
Das ist Krieg ja ist brutal, da braucht man auch nicht lange drüber zu diskutieren. Und ist sicherlich wichtig, so etwas auch zu zeigen. Da gab es auch viel Diskussion jetzt um das tote Flüchtlingskind am Strand und soll man sowas zeigen in den Medien und nicht. Und wer das schon schlimm fand, der sollte sich dieses Buch wahrscheinlich nicht kaufen. War Porn. Und ich wusste aber nicht, dass oder hatte das verdrängt, dass da Seiten zusammengetrennt waren, sodass man selbst entscheidet, ob man das sehen möchte oder nicht. Das finde ich eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept. So auf mehreren Ebenen. Weißt du, weil du sitzt natürlich da und hast dich entschieden, das Buch zu kaufen und dir das anzuschauen, warum auch immer. Vielleicht um da zu reflektieren, drüber nachzudenken oder ja, was auch immer. Und dann stehst du vor der Entscheidung, guckst du da jetzt rein oder lässt du's? Ne? Und dann kannst du natürlich überlegen. Also,
ja, man wird ja quasi bei jeder neuen Seite oder bei jeder neuen zusammengepappten Doppelseite auch so ein bisschen sich seines Voyeurismus bewusst gemacht, indem man dann halt auch tatsächlich, wenn man es sehen will, was dafür tun muss. Man muss Aktion ergreifen. Man muss nicht einfach das Buch aufschlagen, sondern man muss tatsächlich dann irgendwie diese Seiten voneinander trennen und das sollte einen dann auch natürlich ein bisschen zum Nachdenken anregen, klar.
Ganz genau. Und zwar eben auf mehreren Ebenen. Also zum einen, warum habe ich jetzt geguckt? Ja, warum wollte ich das jetzt sehen? Und eben auch, warum muss ich das überhaupt sehen? Mhm. Na, das sind ja so diese zwei entscheidenden Punkte. Und ja, finde ich interessant. Also danke, Christian. Das war mir so gar nicht bewusst. Tolles Projekt. So ein Buch. Und es gibt aber noch andere Projekte,
die
ein bisschen schöner spannend sind. Also was heißt schöner, aber vielleicht angenehmer.
Max hat uns was geschickt.
Ja, und er schreibt hier, hallo Happy Shooter, es geht um Timelapse-Mining. Hier ein Link einer Arbeit, in der aus tausenden öffentlich zugänglichen Bildern interessante Timelapse-Videos erstellt wurden. Basis sind immer Touristenfotos von den beliebtesten Fotoplätzen der Welt. Gruß und 321 Happy Shooting, Max aus Miesbach. Das habe ich mir mal angeguckt. Ich erkläre mal kurz, was da passiert. Das ist die Universität Washington. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt, aber es ist zumindest eine davon. Und das sind nicht nur Tausende, sondern sie haben über 80 Millionen Bilder aus dem Internet gesammelt von solchen touristischen ich kann nicht mehr reden. Also von Fotos von Touristen. Von Attraktionen, danke schön. Haben die gesammelt und analysiert. Also der Computer hat das gemacht. Sie haben die Fotos nach Geolocation gruppiert und haben dann eben geschaut, welche passen möglichst gut zusammen. Die sind natürlich nicht immer alle exakt vom selben Standort aufgenommen, aber eben schon offenbar in der Nähe. Die Bilder wurden dann gemorpht, also ein bisschen strecken, ziehen, zerren, was man so macht heute mit der Bildbearbeitung, damit diese Fotos so übereinander passen, dass sie eben, wenn man von einem beliebten Fotostandort aus in eine bestimmte Richtung schaut, alle denselben Ausschnitt zeigen. Dann haben sie diese Bilder nach Zeit sortiert und daraus ein Timelapse gebastelt. Dieses Timelapse wurde dann eben stabilisiert, damit es nicht hin und her wackelt oder wabert. Und da das natürlich alles zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurde und verschiedene Belichtung und Wolkenstände da waren, wurde dann auch noch Licht und Himmel entsprechend angeglichen und weich gezeichnet und miteinander verrechnet, um so ein Flickern dann zu vermeiden. Und sie haben auf der Webseite ein Video, was eben Ergebnisse davon zeigt. Und ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich mir das angeguckt habe.
Das ist ziemlich arschcool, ja.
Da hast du Aufnahmen von Gletschern, streckenweise ja über Jahre und Jahrzehnte. Das Bildmaterial ist ja da, überall im Internet. Das muss nur gesammelt werden. Und dann siehst du, wie so ein Gletscher da abtaut. Oder du siehst über einen langen Zeitraum Wasserfälle. Jede einzelne Wasserfallaufnahme ist ja schon cool. Aber wenn du sowas über Jahre siehst, dann siehst du, wie sich diese Wasserfälle ändern. Und da plötzlich an bestimmten Stellen eben kein Wasser mehr runterfällt, dafür aber an anderen Stellen mehr. Oder du siehst, wie ein Vulkansee austrocknet oder abfließt. Oder wie Häuser gebaut werden oder restauriert und gereinigt werden im Laufe der Zeit. Halt
alles, ohne dass man da jetzt irgendwie eine teure Kamera hinstellen muss, die ständig läuft, sondern
genau, gesammelte Bilder.
Durch öffentlich zugängliche Bilder von Touristen.
Und da gibt's sogar hier in New York steht doch da, an der Wall Street steht doch dieser Bulle, dieser, was ist das, Bronze oder Kupfer oder was, dieser große Bulle.
Ja, diese Bronzestatue.
Ist Bronze, ne?
Müsste sein.
Der steht da und das haben sie unter Fails aufgelistet, ganz am Ende vom Video, weil die Stabilisierung hat natürlich das Bild stabilisiert, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass der Bulle sich im Laufe der Zeit bewegt.
Der wurde verschoben zwischendurch.
Ja, und stückchenweise, immer ein Stückchen mehr, wahrscheinlich bei irgendwelchen Reinigungsarbeiten oder sonst irgendwo. Da sieht man so in ganz kurz, wie er so über das Pflaster wandert, so ein paar Zentimeter. Völlig abgefahren. Also da kann man sich ja die tollsten Sachen vorstellen. Und dass das so funktioniert und das ist so dermaßen stabilisiert, also das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sowas dass das geht. Ein richtig geiles Projekt. Ich mag sowas. Das ist so richtig Mathematikgewichse vom Feinsten, ey. Das ist
wie war das Wort?
Mathematikgewichse. Das ist einfach geil. Also Max, super, super, super vielen Dank. Das ist auch schon ein bisschen älter, die E-Mail ist aber noch aus 2015, also noch nicht wirklich Bodensatz. Aber ich bin ja jetzt erst dazu gekommen, mir das anzugucken. Das ist so geil. Haben wir noch mehr?
Wir haben noch mehr. Ja, das ist in dem... Ja, man möge sich erinnern, es gab vor einiger Zeit hier mal ein Video, das hat damals die Firma Canon gemacht, so irgendwann im November war das, wo sie... Also es ist eigentlich ein Werbevideo natürlich, aber da haben sie dann mehrere Fotografen vor den gleichen Menschen gesetzt, haben denen jeweils eine unterschiedliche Geschichte zu den Menschen gegeben und dann haben die da Fotos gemacht. Mhm. Und das war schon mal irgendwie interessant. Da gab es noch ein zweites. Jetzt ist ein drittes rausgekommen, was ich auch wieder, ist eigentlich schon ein paar Tage raus, aber was ich auch interessant finde, also das ist eh eine interessante Videoserie, weil es halt doch ein bisschen klar macht, dass das mit dem Fotografieren vielleicht ja auch ohne Kamera geht. Und zwar haben die sechs Fotografen und eine Fotografin auf einen Friedhof geschickt und haben sie gebeten, das Thema ewiges Leben in einem einzigen Foto festzuhalten, aber ohne Kamera.
Was?
Ja, eben, ne, was?
Ja. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, das Video, deswegen.
Nee, also es geht da letztlich natürlich drum, wie die sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Die besprechen dann natürlich miteinander so ein bisschen, wie sie das ergründen können, dieses Thema. Also sie fangen an zu pre-visualisieren, zu vorvisualisieren,
also was die da eigentlich tun wollen. Das Ziel ist, dir das Werkzeug erstmal wegzunehmen, damit du dich erstmal mit dem Thema befasst.
Genau. Also ja, eigentlich so eine Sache, die für so einen Kamerahersteller erstmal untypisch ist, weil ne, du als wirst sagen, eigentlich will der Kamerahersteller, dass ich hier möglichst viel fotografiere. Mhm. Und die sagen jetzt, nee, wir schicken euch da hin und dann haben sie eben eine Tagline, think first, shoot later.
Die machen also im Augenblick so den Job, den früher Kodak gemacht hat, ne?
Schon ein bisschen, ne?
So ein bisschen jetzt Fototipps geben und so. Mhm.
Also es geht da tatsächlich dann drum, ja, die Leute doch vielleicht erstmal, also es vielleicht auch mal einfach nur darzustellen, dass es gar nicht so sinnlos ist, erstmal sich zu überlegen, was will ich denn hier eigentlich? Wie könnte ich denn hier die Geschichte erzählen? Was für eine Geschichte will ich denn überhaupt erzählen? Und wie kann ich die dann umsetzen? Also das ist so ein bisschen das, was natürlich auch der Film mit dir macht, ne? Die analoge Fotografie und dann speziell das große Format, da bist du natürlich ganz oft an dem Punkt, wo du sagst, ja, was tue ich denn jetzt eigentlich? Was will ich denn? Ich habe jetzt Zeit, ich muss mir jetzt echt was überlegen. Der Schuss ist teuer, ne? Und dann
ja, vor allem, ich hab nur vier Schüsse dabei, so, ne?
Und genau, ich habe nur vier Schüsse dabei. Ich muss jetzt echt überlegen, wie ich damit umgehe. Mhm. Und du bekommst allein dadurch natürlich schon bessere Bilder. Und das kannst du natürlich auch tun, indem du einfach mal völlig ohne Kamera losgehst. Also fand ich goldig, so diese Idee. Fand ich ganz gut.
Das ist eine super Idee. Ich habe übrigens was Ähnliches früher in der Schule gehabt. Da haben uns die Lehrer ja eigentlich immer darauf getrimmt, bei irgendwelchen Arbeiten erst den Aufgabenzettel ganz durchzulesen. Der war häufig ja zweiseitig.
Ich weiß, was kommt.
Und dann die Fragen zu beantworten. Und dann eben auch möglichst so nach dem Prinzip beantwortet erst das, was ihr wirklich wisst. Und die kniffligen Sachen nach hinten raus, damit die Zeit nicht weg ist mit der ersten Aufgabe und so.
Kennst du diese?
Und es gibt ja immer die Spezialisten, die dann trotzdem gleich anfangen mit der ersten Aufgabe und alles beantworten. Und dann hatten wir einen Lehrer, der hat da mal so eine Lernkontrolle eingeschoben. Das fließt dann, glaube ich, in die mündliche Zensur ein oder so. Und das war auch so ein vollgestopft, kleingedruckter Zettel, zweiseitig. Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben das insgesamt waren, aber es waren viele Aufgaben und die Zeit war echt knapp. Und ja, was macht man dann so? Ne, man fängt halt an. So, und die letzte Aufgabe auf der Rückseite war dann, bitte beantworte nur die Fragen 3 und 15 oder so. Mhm,
genau.
Und das waren dann so ganz einfache Fragen.
Ich kannte das von in einer abgewandelten Form, weil ich war mal bei so einem Assessment Center bei einer Firma, wo man so durch so einen ganzen Tag lang irgendwie überprüft wird, ob man passt oder nicht und viele andere mit dabei und unter Stress gesetzt wird und so weiter. Und die hatten genau das nämlich auch. Ein Zettel mit Aufgaben und peng, 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 peng. Und ganz am Schluss stand in dem Fall dran, ja, und sie müssen gar nichts tun. Sie müssen einfach nur das Papier hinlegen.
Ja.
Und alle waren es am Schreiben.
Genau. Alle gleich in Hektik. Raus, danke. Wir melden uns.
Also erst denken, dann lesen. So. Erst denken und dann schreiben.
Erst denken, dann handeln.
Genau. Oder fotografieren. Ja, lass uns kurz bei Canon bleiben, weil da ist noch ein zweites Ding. Ich glaube, die haben eine neue Agentur für ihre Werbung. Weil erst kommt diese Filmserie und dann kam jetzt auch noch was. Und zwar hat Canon gerade, ich glaube, es ist in New York, eine Billboard-Kampagne, also so eine Kampagne mit Videoleinwänden, da wo normalerweise so Plakate hängen, aber das ist heute eh schon oft, dass man da so LED-Wände hinhängt. Und zwar zeitbezogene Fototipps. Also zum Beispiel die Einblendung Traffic just started moving on 7th Avenue. Das ist so ein schöner Platz, wo man ganz toll so Autos mit in Bewegung fotografieren kann. Mhm. Dann sagen sie dir, oh, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal an der 7th Avenue das Stativ aufzubauen.
Okay.
Oder noch 4:32 bis die Magic Hour beginnt.
Okay, ich beginne zu verstehen, ja.
Also du hast lauter so Zeit.
Das ist also kein fixes Banner, was da ist, sondern dann über den Tag diverse Banners, die sich immer auf die Situation beziehen.
Die ändern sich dann, ja. Aha. Wie viel, also das sind jetzt die zwei Beispiele, die ich hier gesehen habe. Das müssen noch mehr sein und das müssen wohl insgesamt über 200 verschiedene Tipps sein, die dann auch von Social Networks und so weiter kommen. Wie gesagt, Traffic-Updates, Wetterinformationen, so was man halt als Fotograf so gerade da brauchen kann. Finde ich eine schöne Kampagne.
Ja, das ist eine coole Kampagne. Ist eine witzige Idee, weil wenn du das, also erstmal, wenn man es selbst erkannt hat, dann guckt man wahrscheinlich häufiger mal hin, so mal gucken, was ist nächste Stunde da. Und wenn sich das erstmal rumspricht, dann gucken wahrscheinlich überhaupt mal mehr Leute dahin, weil ansonsten ist ja so Werbung, die buhlt ja um Aufmerksamkeit, aber wir sind ja inzwischen auch relativ gut da drin, dann nicht mehr bewusst zumindest hinzugucken. Ne?
Klar.
Was unterbewusst passiert, ist ja nochmal eine ganz andere Story, aber ja, schon lustig. Gab's übrigens auch mal ein schönes Bild irgendwo auf Facebook und Twitter ging das rum, wo sie da in New York, wie heißt das, Times Square, mal ein Weitwinkelfoto gemacht haben, dann haben sie alles, was Werbung ist, haben sie weiß gemacht.
Und dann haben sie gesagt, da ist nichts mehr übrig,
alles weiß. Haben sie gesagt, Times Square mit Adblock. So sieht das dann aus.
Genau.
Und das ist erschreckend.
Ne, Times Square ist quasi jeder Quadratzentimeter ist da voll gepflastert.
Ja, ab einer gewissen Höhe siehst du dann eben wieder die Gebäude und eben ganz unten siehst du halt so die Straße, aber alles drumrum, das ganze Panorama ist dann weiß.
Aber Times Square wäre doch nicht Times Square, wenn das nicht voll mit solchen,
ja, ist schon klar,
mit solchen Jumbotrons wäre.
Aber man macht sich das so gar nicht klar, was alles Werbung ist irgendwie. Das war, ja, es ist schon klar, aber irgendwie dann doch ein Augenöffner. Das ist so ein bisschen so, als wenn du im Web den Adblocker ausmachst und dann mal wieder auf so einen News-Ticker oder auf irgendeine Nachrichtenseite gehst oder so. Und dann suchst du verzweifelt die News zwischen den ganzen blinkenden Bannern. Fürchterlich. Ja.
So, Vota Helizat.
Ja, das musst du ein bisschen australischer lesen.
Whoa, what the hell is it? What the hell is it?
Ja.
Ah, what the hell is it?
Ja, genau.
Fabian schickt uns da was.
Das hat uns Fabian geschickt. Hallo ihr beiden, ihr hattet ja in der Folge 394 ein bisschen über Autos, in Klammern Kinderzeichnungen, in denen man gegebenenfalls auch wohnen kann, geredet und euch gefragt, wie man da die Kurve zur Fotografie bekommt. Ganz einfach, mit diesem Link zur Webseite eines australischen Fotografen, der in seinem selbstgebauten What the hell is that? Samt Frau durch den australischen Outback tourt und Naturfotos schießt. Abgesehen,
hübsches Gefährt.
Abgesehen davon, dass der gute Mann früher ITler war, ist das Gefährt wirklich beeindruckend und ich habe schon Wohnungen gesehen, die einen kleineren Innenraum haben. Besonders nett ist die Veranda-Terrasse. Die Website ist übrigens nicht mehr ganz so zeitgemäß, nicht abschrecken lassen. In diesem Sinne, viel Spaß und genügend Licht. 3, 2, 1, Happy Shooting, Fabian. Ja.
Ja, das ist ja für Fotografen, speziell Landschaftsfotografen, die ja dann teilweise auch wirklich früh morgens schon an irgendwelchen weit entlegenen Stellen sein müssen, aber da nicht immer zelten können, ist sowas natürlich schon so ein Offroad-Vehikel mit so einem selbstgemachten Aufbau hinten drauf. Ist schon sehr, sehr gediegen.
Da ja, das ist so ein alter Offroad-Truck und quasi hinten der ganze Auflieger ist dann die Wohnung sozusagen, große Containerwohnung
ich kenn einen
mit ausklappbarer Terrasse.
Ja, ich kenne ein Fotografen-Ehepaar in Nordkalifornien, die Silvermans, die auch schon viele Jahre unterwegs sind mit Landschaftsfotografie und die auch schon irgendwie jeden Staat in den USA bereist und fotografiert haben, landschaftstechnisch. Und die haben auch immer genau dieses Problem. Ich muss morgens früh da sein und auch abends spät noch. Und du kannst halt so manche, also bei vielen dieser Nationalparks hast du dann halt, ja, die Hotels sind halt außerhalb. Du kannst ja nicht drin bleiben so richtig. Mhm. Oder wenn du dann dein Wohnmobil da abstellst, dann kommt gleich der Ranger und sagt, nix da, raus hier. Mhm. Und die haben sich dann so ein Offroad-Vehikel auch organisiert. Ja, sieht eigentlich aus wie so ein LKW mit hinten so einem Kasten drauf. Also das sieht jetzt nicht nach Wohnmobil aus, sondern das ist tatsächlich hinten ist ein Kasten drauf mit einer Türe und irgendwie ein paar Fenstern. Aber wie gesagt, das hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Wohnmobil. Und dann haben die sich vorne auf die Türen, da haben sie so Magnetschilder und da haben sie dann irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau, so Kanalinspektion oder irgendwas.
Okay, also ja,
also
ja.
So hier, wir sind die Straßenreiniger und die Set. Kanalreiniger. Und wenn die dann irgendwo mit dem Ding tatsächlich in einer abgelegenen Gegend auf einem Parkplatz übernachten müssen, damit sie dann eben morgens an die Stelle hinkommen rechtzeitig, dann pappen sie sich diese Schilder drauf und dann können die da stehen bleiben, weil sie sind noch nicht einmal irgendwie gefragt worden, seit sie das gemacht haben.
Dann haben sie erstmal ihre Ruhe, okay.
Haben sie erstmal ihre Ruhe, weil wenn dann der Ranger kommt, dann sieht er, ah nee, die arbeiten hier, ne, ist gut. Ist das nicht geil?
Ja, da muss man auch Eier haben, sag ich mal.
Oh, das haben die. Ja, die haben die Eier, durchaus. Ja.
Das ist sehr geil. Ja, schöne Idee. Mhm. Ja, und so ähnlich ist das mit diesem What the Hell Lizard, ist das auch. Das ist auch so ein Container hinten drauf, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen klarer, dass das ein Wohnmobil ist. Aber auch sehr, sehr abgefahren.
Das ist so abgefahren, dass wahrscheinlich der Ranger da auch sagt, ach, das ist so abgefahren, ja, bleib mal.
Den lassen wir mal da stehen. Wer weiß, wie viel da noch rauskommt. Ach, sehr schön. Ja, tolle Links wieder und toll ist auch das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, enjoyyourcamera.com.
Ach, du machst das gut.
Ja, ist wieder mit dabei. Ja, mach ich mal. Ich finde das Ding nämlich geil. Ja, die haben uns vor einiger Zeit schon mal was geschickt, nämlich einen Light Blaster.
Also Light im Sinne von Licht.
Wie Licht, ja. Ein Lichtpuster, den Light Blaster. Und das ist ein ziemlich abgefahrenes Teil. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das auch mein Kickstarter-Projekt war. Das ist so simpel, dass es wieder geil ist. Das ist ein Stück Kunststoff. Da kommt hinten ein Blitz drauf gesteckt, dann leuchtet es da rein und vorne könnt ihr ein Objektiv drauf schnallen.
Es ist eigentlich ein Diaprojektor.
Ja. Ja, schon.
Kannst
aber,
du so sagen.
Aber nur das Mittelstück davon. Also Licht ist halt dein Blitzlicht und das Objektiv ist halt dein Objektiv. Was eben den Witz hat, dass du da vorne diverse Objektive, du kannst ein Tele oder ein Weitwinkel drauf machen, du kannst ein Tilt-Shift oder irgendwas völlig Verrücktes drauf machen. Alles, ne, Petzwall, kannst du alles draufschneiden, wenn du möchtest. Und warum macht man das? Wie du schon sagst, da kannst du in der Mitte ein Dia reinstecken, beziehungsweise irgendetwas Transparentes. Du kannst also auch eine transparente Folie bedrucken, zuschneiden und dann in den Halter reinklemmen und das da reinstecken. Und damit bist du in der Lage, alle möglichen Motive per Licht irgendwo hinzuwerfen. Auf Personen, an die Wand. Und Das hat auch tatsächlich jemand benutzt. Und zwar hatten wir 2015 den Schlossgespenster-Workshop hier Schloss Berlepsch. Haben wir 2016 auch wieder. Und da hat ein Teilnehmer so einen Lightblaster dabei und hat dann ein Model fotografiert im Schatten und hat dann auf den Hintergrund, auf den dunklen Hintergrund, so Engelsflügel projiziert. Die waren dann quasi aus Licht. Und dann hat er das Model eben so davor gestellt und dann mit dieser Force Perspective gearbeitet, dass es dann aussah wie ihre Engelsflügel. Fand ich eine coole Idee. Und ja, so Zeug kann man damit eben machen. Oder stellt euch vor, ihr macht da einfach ein paar bedruckte Streifen rein, also schwarze Streifen mit dünnen Schlitzen, wo das Licht durch kann. Dann könnt ihr, weil ihr mit dem Objektiv auch defokussieren könnt, könnt ihr dann quasi so einen Sonnenstrahl simulieren, der durch so einen Rollladen fällt, durch so Jalousien. Und das dann eben übers Model werfen. Also das ist ziemlich cool. Und wenn ihr einfach nur einen Blitz hinten reinstellt, ohne irgendwas dazwischen zu packen, habt ihr eben eine fokussierbare Lichtquelle. Und das war eben bisher schon geil. Und das ist jetzt nochmal aufgebohrt worden, denn es gibt jetzt einen Adapter für normale Studioblitze. Das heißt, jetzt kann man da auch richtig Volumen reinballern.
Also du kannst du eh, aber wenn du jetzt im Studio arbeitest und das eh dort dauernd verwendest, sowas, mhm, dann kannst du das jetzt mit dem Adapter vorne auf einen bestehenden Studioblitz, auf den Reflektor, der hat dann drei so Laschen, wo du das dann die Größe einstellen und festschrauben kannst. Und dann kannst du das Ding da drüber machen, dann gibt es noch so ein Tuch drumherum, dass das schön lichtdicht ist alles. Und dann hast du eben einen Lightblaster, wenn du willst, der halt mal mit, ach, was weiß ich, 600 Wattsekunden durch die Gegend ballert.
Ja, was ja durchaus, wenn du jetzt unterwegs bist mit einem Porti, interessant sein kann.
Das kann durchaus interessant sein, wenn du dann richtig viel Leistung da brauchst, damit es eben bei der Lichtsituation, bei der du arbeitest, noch funktioniert. Mhm. Und dann haben sie noch diese Gobo-Sets, also diese Go-Betweens, diese verschiedenen Sachen. Zum Beispiel gibt es ein Engelflügel-Set.
Ja, habe ich. Das war ja genau diese Engelflügel.
Genau. Ja. Oder verschiedene Dias, die du eben da reintun kannst und so weiter. Also schönes Produkt.
Ja, kriegt ihr bei enjoyyourcamera.com. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HappyShooting2015. Obacht, HappyShooting2015. Und auch wenn es nicht der Lightblaster sein sollte, das gilt für jede Bestellung. Und ihr könnt ihn auch mehrfach verwenden, den Gutschein. Pro Bestellung nur einmal. Ne? Ich habe es versucht, aber es geht pro Bestellung nur einmal. Aber bestellt man einfach nochmal.
Tja.
Ja, danke, Enjoy Your Camera.
Kann man doppelt so viel sparen, wenn man doppelt so oft bestellt.
Ja.
Ja, es ist, kommt immer wieder im Winter, kommen so Projekte, die dann ja die sich dann zum Beispiel mit der Schneeflockenfotografie beschäftigen. Ist jetzt hier gerade im Moment, während wir das aufnehmen, Ende Januar, ist gerade irgendwie noch zu warm dazu. Also hier kann man heute noch im T-Shirt durch die Gegend gehen. Aber es gibt dann ja durchaus Ecken auf diesem Planeten, wo es dann durchschneit, zum Beispiel in Russland. Und es gibt hier einen russischen Fotografen, der wunderschöne Schneeflocken-Makros macht, was ja gar nicht so leicht ist, weil du hast ja, das Problem hast du ja immer, dass du die irgendwie festhalten musst oder befestigen musst oder sonst was, und das geht natürlich nur, wenn du es dabei nicht mit dem Werkzeug irgendwie warm machst oder sonst was, dann schmilzt die dir weg, weil die sind ja sehr empfindlich, und außerdem hast du da natürlich bei so Makro-Geschichten auch immer so ein bisschen Auflösungsprobleme und optische Probleme, und der hat das jetzt mal relativ einfach gemacht. Der hat hat die Technik auf der Webseite sehr gut beschrieben. Und zwar hat er einmal so einen Wollpulli, der da im Freien liegt. Und dieser Wollpulli hat ja lauter so feine Fasern. Und jetzt schneit's da drauf und dann ist quasi, halten die Fasern dann die Schneeflocken fest. Dann kann er sie gut fotografieren. Also das ist so eine Sache, die ich ganz cool fand. Und das nächste, was er da noch tut, er benutzt das CHDK. Der hat so eine Canon PowerShot, also gar nicht mal so ein High-End-Gerät, benutzt dieses CHDK, das ist diese Drittanbieter-Firmware, und das erlaubt ihm dann da so intervalometermäßig mehrere Shots zu machen hintereinander, ferngesteuert, ohne die Kamera da anfassen zu müssen, und hinterher geht er dann her und lässt die quasi zusammenrechnen. Das ist so eine Geschichte, die man so über Photoshop oder andere Sachen machen kann. Er erklärt ziemlich genau, wie das geht, und bekommt dann einfach dadurch eine bessere Auflösung hin. Das ist so ähnlich wie das, was so die Astrofotografen machen, wenn sie ganz viele Schüsse von einem Himmelskörper machen und dann das irgendwie ausaveragen lassen, so diese Medienfunktion, die man da verwenden kann. Und dann hat er sich noch selbst ein Objektiv, ein russisches Helios-Objektiv vorne vor diese Kompaktkamera davor geschnallt, auf ein Brett und das dann mit schwarzem Gaffer irgendwie festgemacht. Und du siehst diese Kamera und denkst, das ist hier, die hat er sich auf dem Sperrmüll zusammengesucht. Und es kommt halt am Ende richtig geiles Zeug bei raus. Was übrigens auch dieser, der kanadische Fotograf Don Komarechka gemacht hat, der war mal bei mir auf einem Workshop vor einigen Jahren in Toronto und der hat ein ganzes Buch zu dem Thema gemacht namens Sky Crystals und dieser Russe, der hat das quasi so aufgegriffen, hat sich auch mit dem so ein bisschen unterhalten darüber und ja, also noch einer, der jetzt hier aktuell ganz, ganz schöne Schneeflocken-Makros macht. Die sehen echt geil aus der Nähe, diese Schneeflocken.
Ja, was mal wieder zeigt, es kommt nicht so sehr auf eine teure Ausrüstung an, sondern auf das, was man mit der Ausrüstung macht.
Es ist nicht das Werkzeug, sondern wie man damit umgeht.
Richtig.
Mhm. Ja. Oh, wenn man da weiter runterscrollt auf der Seite, da kommen ganz viele Aufnahmen. Mann, da ist so richtig cooles. Du hast dann teilweise auch, weißt du, wenn du zwei Eisflächen hast, die quasi ganz knapp aufeinander liegen, und das passiert auch manchmal bei diesen Schneeflocken, dann hast du dazwischen Interferenzmuster. Da bekommst du plötzlich Farben, da siehst du plötzlich Regenbogen, weil da zwei Flächen, so ist es wie so diese Newton-Ringe im Prinzip.
Weil das so feine Schlitze sind.
Weil das ganz feine Schlitze sind, an denen dann eben das Licht sich nicht mehr in der ganzen Wellenlänge bricht, sondern in Teilwellenlängen, und dann bekommst du diese Farbringe teilweise. Das ist
abgefahren.
Völlig hin und weg davon.
Ja, muss man eine Passion für haben, ne?
Ja, also guckt das euch mal an, diese Website. Und dann, wenn ihr am Ende seid, einfach weiter scrollen. Da kommen nämlich noch ganz viele Bilder.
Ja, sehr schön.
Ja. Du hast was Lustiges gefunden.
Ja, der Wolfgang hat uns was geschickt. er schreibt was Lustiges, weiß nicht, wie man es in Englisch ausspricht.
Also Foxtography.
Photography, aber eben Fox geschrieben.
Genau.
Es steht nur ein Satz und ich kriege ihn nicht raus.
Es sind Videos.
In vier Teilen. Ich habe den ersten kurz gesehen, das war so ein 7-8-Minuten-Ding. Und handelt von einem Typen, der eben dann seine tolle, teure Ausbildung hinter sich hat. Und was macht er dann? Ja, man hilft natürlich dann irgendwie aus im Café oder, ne, also Bedienung, oder sitzt irgendwie im Bürojob. Und warum ihm das alles nicht ausfüllt, das haben sie irgendwie so ganz nett gemacht. Also wer von euch sich noch an seinen Berufseinstieg erinnern kann oder vielleicht Fotograf geworden ist und sich selbstständig gemacht hat, der wird da vieles von bei sich wiederfinden. Und er findet dann seine alte Jugendliebe wieder und hat dann noch einen Mitbewohner in seiner WG und den stellt er auch vor. Und das ist schon süß gemacht. Und das ist halt so eine ganz eigene Form von Humor. Ist schon ein bisschen trocken, aber es kommt halt so ohne eingespielte Lacher aus. Und ja, ich fand das irgendwie ganz amüsant und ich werde mir auf alle Fälle die anderen drei Teile auch noch reinziehen.
Tja.
Könnt ihr euch mal anschauen. Linsen. Geschichte voller Missverständnisse.
Die Linsen von der Alp, die sind ganz berühmt, die Alplinsen.
Die Alplinsen?
Nein, es geht hier um ein Video von Filmmaker IQ. Und der das macht, der hat ja immer wieder so, ja, ich sag mal, extrem gut recherchierte, sehr ausführliche Beiträge, die er da macht. Und ja, der hat tatsächlich ein 25-minütiges Video gemacht, das sich lohnt, über Linsen. Also es geht tatsächlich um das Thema Linsen, Lenses auf Englisch, ne? The Science and History of Lenses, und geht natürlich damit um Objektive.
Ich wollte gerade sagen, geht es jetzt nicht um Einzellinsen, sondern...
Doch, das fängt schon mit der ganz normalen Einzellinse an.
Okay,
das fängt quasi mit der allerersten Linse an, die es gab, irgendwie, was weiß ich wann, vor Christus und so.
Also ist das PET-2 mit dabei?
Die man gefunden hat und dann da irgendwie versucht hat, überhaupt mal rauszukriegen, was das eigentlich ist. Oder war, weil also die ersten Linsen, die aus Kristallen gemacht wurden, bis dann die ersten Objektive, also bis sie dann angefangen haben, Linsen zu zusammenzubauen. Man lernt auch über die Funktionsweise. Also der hat dann tatsächlich so eine optische Bank mit Laserstrahlen und Qualm, Dampf, Nebel, der dann zeigt, wie das Licht fällt, wenn man die Linse verschiebt und was dann passiert und wie das mit der Brennweite funktioniert und dann eben wie ein Zoom-Objektiv funktioniert. Das ist extrem anschaulich. Und wie ein Achromat funktioniert und was unterschiedliche Objektivdesigns gibt. Also das Petzval zum Beispiel war das erste mathematische Objektivdesign, was nicht nur durch Probieren, sondern durch Rechnen gemacht wurde. Oder was ist ein Aplanat, das Zeiss Prota, das Sonar, den Doppelgauss, der immer der noch in
Doppelgauss, ja, wer der kennt Doppelgauss ihn natürlich nicht, ja.
Ist zum Beispiel ist heute in ganz vielen Objektiven ist der Doppelgauss eine ganz normale Bauform. Da geht es dann sogar ein Stück weit über die Geschichte, wie Japan quasi den Deutschen das Brot vom Tisch genommen hat, indem sie dann dort bessere Qualitäten gebaut haben, indem sie die Benamung genannt haben, haben dann die Objektive plötzlich nicht mehr Prota und sowas geheißen nach ihrem Design, sondern die haben dann eben die Marken eingeführt und heute hast du ja tatsächlich bis auf jetzt mal Zeiss einen Großteil der Kameras und Objektive kommen aus Japan. Und da wird, also das ist so quasi ein kompletter Abriss über das Thema von der Linse bis zum modernen Objektiv und man versteht hinterher tatsächlich, was es damit auf sich hat. Das ist extrem gut erklärt, toll visualisiert und ja, ich dachte mir heute so in Vorbereitung auf die Sendung, na, ich gucke da mal kurz rein und wie ich das manchmal so mache, ne, mal ich skippe da so drüber, so die erste Minute und dann nochmal ein bisschen Mittel reingucken und so. Nee, ich habe angefangen und dann war ich gehuckt und dann bin ich die halbe Stunde oder 25 Minuten einfach da gesessen, hab's geguckt, so gut war das.
Ja, ja, Filmmaker IQ, das ist gibt's auf Vimeo und auf YouTube, gibt es den unter anderem. Ich habe den auf YouTube mal abonniert. Der hatte zum Beispiel auch mal gesprochen über Seitenverhältnisse im Kinofilm. Wie die sich entwickelt haben und warum sie sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Da gibt es durchaus Gründe dafür. Und alle möglichen anderen fotografischen Themen. Es geht auch um andere Themen. Es ging auch mal um Sound. Da hatte er natürlich auch von Rode, hatte ihn als Sponsor. Und dann hat er viel über Sound und Mikrofonie und sowas gemacht. Auch sehr interessant. Und das ist halt von der Art, wie es produziert ist, ist es halt wirklich sehr, sehr schön gemacht. Immer mit so Kreide auf die Tafel gekritzelt so im Hintergrund. Und ja, es ist eine tolle Produktion.
Tja, also schaut euch das auf jeden Fall mal an. So, und du hast ja noch was, das hat mich jetzt schon wieder fast ein bisschen erschreckt. Was hat es denn hier mit bei uns in der Sendung mit Justin Bieber auf sich?
Ja, das ist auch nicht mehr neu. Das ist irgendwann von Anfang des Jahres. Da hatte uns der Dieter was zukommen lassen. Ich habe das hier unter der Rubrik Alt, aber gut nochmal mit reingenommen. Hallo nochmal, die Bilder zeigen, dass der gute Justin doch nicht so muskulär und behangen ist, wie er aussieht. Auf anderen Webseiten wird das weibliche Model zitiert, wie er sich an sie rangemacht hat, womit sie wohl ganz gut umgehen konnte. Viele Grüße, Dieter. Ja, geht um die Calvin Klein Werbung mit Justin Bieber.
Ach so, da war doch mal hier die große Kontroverse.
Ja, ja, das ging durch die Medien so wegen Bildbearbeitung und
weil das Original aufgetaucht ist, das vor der
Retusche. Natürlich.
Ja, ja. Und vorher und nachher. So dem haben sie aber schon die Muskeln aufgepumpt.
Also bei Frauen, die werden halt gerne ein bisschen schlanker gemacht und die Oberweite ein bisschen gepimpt. Und bei ihm haben sie auch eine ganze Menge gemacht. Das sieht man im Vorher-Nachher-Vergleich. Also Brust- und Armmuskulaturen sind natürlich ordentlich aufgepumpt worden. Es ist da auch interessant zu sehen, was so ein paar Pixeländerungen tatsächlich bewirken. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wenn du mit dem Auge aufs eine oder aufs andere Bild guckst, dann musst du schon ein bisschen genauer hingucken, wo genau ist denn da eigentlich die Änderung. Aber wenn du das dann überblendest, da gibt es dann so eine Animation, um da halt Bewegung reinkriegst, dann denkst du, Alter, ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Dem haben sie aber in dem retuschierten Bild haben die denen noch ein Suspensorium eingesetzt.
Dann haben sie den Hals breiter gemacht, also eben auch muskulöser, so ein bisschen Stirnacken. Genau, ja, den Kopf genau, den tatsächlich Kopf kleiner gemacht. Seine Hände, die sind so vorne zusammengefaltet, wie so zum Gebet. Die haben sie größer gemacht, also quasi die Perspektive, den perspektivischen Eindruck geändert. Haben die Oberschenkel deutlich größer gemacht, also deutlich muskulösere Oberschenkel und sein Gehänge ist natürlich auch nochmal ordentlich aufgepumpt worden.
Aber wirklich, du.
Bist du verrückt.
Leute, das ist doch...
Ist halt interessant, ja, wenn du das fertige Bild siehst, das fällt gar nicht wirklich sofort auf. Aber wenn man das Original sieht, dann denkt man doch, das sieht schon natürlicher aus. Das ist wirklich verrückt.
Ich finde es ja interessant, dass sie tatsächlich den Kopf kleiner gemacht haben.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und zwar ganz ordentlich eigentlich. Was man auch erst so in der Animation wirklich bemerkt. Das ist wirklich...
Der Biber.
Ja, wirklich sehr, sehr lustig. Ich meine, jetzt könnte man frech sein und sagen, für ein größeres Gehänge brauchst du auch größere Hände, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Das würde ich ja zumindest erklären.
Ja, Mann, sein Sendungstitel. Bitte den nicht, nachher nicht wählen, das wäre mir dann zu peinlich. Für ein größeres Gehänge brauchst du auch größere Hände. Ja. Nee, das zu lang passt nicht rein in die Zeile. Gott sei Dank.
Haben wir auch nicht gesagt. Ja, sagen, man könnte, ne, aber haben wir ja nicht. Ja, wir sollten nicht um diese Uhrzeit noch.
Also, aufnehmen. Justin Bieber, ab in die Schublade. Wir haben hier was viel, viel Wichtigeres als Justin Bieber.
So sieht's nämlich aus.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, was ist so lustig?
Ach, nichts, der Chat hat den Titel natürlich mit aufgenommen. Aber wir sind hier beim anderen Thema.
Ja, das können wir nachher overriden. Das kriegen wir schon hin. Ja, wir haben wieder Jimdo an Bord, unseren Lieblingssponsor, neben dem anderen Lieblingssponsor natürlich. Das sind die, wo ihr Webseiten bauen könnt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der euch fragt, hey, kannst du mich mal helfen und so, dann sagst du, hier, geh zu Jimdo, kostet auch nichts, einfach mal machen. Und wenn es dir dann gefällt und du willst tatsächlich mehr, dann kann man immer noch 20% sparen mit dem Pro-Paket und dem Code KNOLLEPOLLE. Wir haben natürlich zum einen die Build with Jimdo Aktion, die aktuell läuft. Da geht ihr am besten mal auf happyshooting.de/buildwithjimdo. Da steht, wie das geht, und da gibt's dann auch Informationen drüber, was ihr so gewinnen könnt, wenn ihr ein Selfie mit euch und eurer Website auf Twitter oder Instagram.
Was irgendwie auch eine witzige Idee ist, so Selfie mit dir und deiner Webseite.
Ja, das ist auch mal, da kann man schon stolz sein. Wer dann übrigens auch sehr stolz sein kann darauf, das ist der Holger Dankelmann, der hat uns nämlich seine geschickt zum Anschauen, detailbilder.de. Und ja, das ist, das ist echt gelungen, finde ich. Also die kommt so ein bisschen dunkelgrau daher, das heißt, die Bilder, die kommen gut zur Geltung, die werden nicht von so einem weißen Hintergrund verschluckt und überstrahlt.
Leuchten dann schön.
Hm? Leuchten schön, ist aber noch nicht ganz schwarz, also die wirkt dann damit nicht so grufti, ne? Sondern also,
ganz kurz dazu, das ist ja, es gibt ja die Möglichkeit, entweder schwarz auf weiß etwas zu zeigen, das ist dann quasi wie im Buch, oder eben umgekehrt weiß auf schwarz, das ist dann so, wie man es früher von den Terminals kennt. Es ist designtechnisch, aber beides ein Graus, weil der Kontrast viel zu stark ist. Das heißt, der Trick ist, wenn das elegant wirken soll, aber auch das darf man nicht übertreiben, das Schwarz eben nicht ganz schwarz zu machen, sondern nur eben ein sehr, sehr dunkles Grau zu nehmen und die weiße Schrift darauf auch nicht knalle weiß zu machen, sondern eben ein sehr, sehr helles Grau oder umgekehrt eben mit einem dunklen grauen Ton auf einem sehr hellen grauen Ton. Es gibt ein paar Seiten, die übertreiben das, da hast du kaum noch Kontrast, da habe ich dann Schwierigkeiten, was zu lesen, aber diese ganz eng, also 0 und 255, das sollte man vermeiden. Und ich finde, hier ist das bei detailbilder.de ist das eigentlich gut gelungen. Das sieht sehr elegant aus.
Ja, dann fängt er natürlich sofort, also du kommst auf die Seite und das allererste, was du siehst, ist ein Portfolio. Das ist in dem Fall eine Slideshow, die auf der Homepage läuft und ich weiß gar nicht, ob sie automatisch, ja, sie läuft automatisch, so nach ein paar Sekunden geht's weiter. Das sind so 4, 8, 12, 26, 25 Bilder ungefähr, die dann so durchlaufen, schön reingepasst in die Seite und durchaus auch sehr schöne Bilder. Ja, dann gibt es einen Blog, wo er ein paar Sachen über sich schreibt oder schreibt, was ihn so umtreibt. Dann eine Über-mich-Seite, die finde ich sehr schön gelungen wieder, also auch da. Übrigens schöne Auswahl der Schrift sogar, ein Bild von ihm selber und hat, schreibt ein bisschen was über sich. Eine Kontaktseite, auf der das übliche Kontaktformular ist. Ich suche dann immer noch nach einer E-Mail-Adresse, die finde ich dann aber auf der Impressumsseite, die da auch ist, wie sich's gehört. Also da ist das drauf, gibt so eine Datenschutzerklärung. Das ist hier wieder von eRecht24 generiert, kann man sich da ja rauslassen. Und eine Sitemap. Ja, Sitemaps kann man haben. Die ist jetzt irgendwie so unauffällig am Rand. Muss man nicht. Die Sitemap, die verlinkt quasi zu jeder Seite auf dieser Website.
Na, sie stört nicht, aber das ist...
Sie stört nicht, das hilft so ein, mir aber auch nicht.
Ist so ein altes SEO-Mittel, also weil die Suchrobots dann da durchgehen und dann die Seiten besser finden und so Zeug. Das war mal so, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
Ja, kann sein. Na, auf jeden Fall finde ich auch eine sehr runde Seite, sehr schön gemacht, also gediegene Gestaltung, mag ich sehr gerne. Und ja, das passt also richtig gut rein und das Ganze auf Jimdo gebaut und das freut uns natürlich. Dann danken wir ganz herzlich Jimdo für die tolle Unterstützung. Schaut es euch an, baut euch einen Shop, macht eure Bilder drauf, könnt das alles gratis probieren, könnt das von der Web, vom Smartphone aus, iOS oder Android aus, könnt ihr das bedienen, komplett bedienen und das solltet ihr mal probieren. Geht mal auf happyshooting.de/Jimdo und wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
Jupp. Fand ich wirklich geil. Hatte ich immer während eines Workshops, als ich die Seite getestet hatte, gemacht. In der Mittagspause noch beim Bäcker gesessen, ein Foto gemacht und dann, während ich das Brötchen noch im Mund hatte, dann schnell einen Blog-Eintrag vom iPhone aus. Sehr null schön. Probleme. Echt cool. Ja, also danke Jimdo. Der wilde, wilde Westen.
Der wilde, wilde Westen. Der fängt Christian gleich hinter Bartelmess.
Hamburg an.
Christian Bartelmess klingt jetzt gar nicht nach wildem Westen.
Nee, der ist ja auch Deutscher. Oder war Deutscher. Also
den gibt es nicht mehr, ne?
Nee, der Johannes, den wilden Westen gibt es in der Form ja auch nicht mehr. Johannes hat uns das geschrieben. Er schreibt hier, neulich in Bayern 2 gehört, Christian Bartelmess, Fotograf im wilden Westen. Eine Fotoreportage am Ende des 19. Jahrhunderts fand ich spannend. Und dann haben wir einen Link. Es gibt auch eine Webseite, wo ein paar Fotos von ihm zu sehen sind. Ich habe das mal reingezogen. Das sind nicht ganz 30 Minuten. Ist ein schöner also Audiobeitrag.
Bayern 2 kann man als Podcast hören. Das hier auf der Website einfach oben auf das Bild mit den Kameras klicken. Dann kommt das.
Jo, das ist schön erzählt mit verschiedenen Erzählerstimmen. Und wenn irgendwie ein Brief vorgelesen wird, dann haben sie auch eine Stimme mit so leicht amerikanischem Akzent genommen. Also ganz so ein bisschen so als leichtes Hörspiel gemacht. Ganz gut. Cool. Und nur ein ganz kurzer Abriss, was euch da erwartet. Das ist so ungefähr die erste Hälfte davon. Der Christian Bartelmess ist 1854 geboren in Deutschland. Mit 13 Jahren, 1867, ist vermerkt auf den Schiffspapieren 13 Jahre ledig. Da ist er ausgewandert nach Amerika.
Alleine mit 13? Nee.
Ja, das wird auch erklärt, also die Hintergründe, dass das durchaus üblich war, dass dann irgendwelche Verwandte aus Amerika oder irgendwelche Leute aus Amerika die Leute dann zu sich holen konnten. Es ist allerdings nicht mehr verbrieft, wer, also zu wem er dann da kommen sollte oder wollte. Wie auch immer, sie haben es halt geschafft, dafür die Passage zu zahlen und ihn rüber zu schicken. Ist in New York angekommen, konnte da aber nicht lange bleiben. Also auch die haben jetzt nicht alle Einwanderer da einfach wohnen lassen, sondern er ist dann weiter nach Ohio, hat als Helfer unter anderem in einer Sauerkrautfabrik gearbeitet. 1876, mit 22 Jahren, hat er sich dann fürs Militär verpflichtet auf 5 Jahre und ist dann unter anderem nach Apache gekommen. Wo eben auch Indianer in der Nähe waren. Er ist dann da zum Feldmusiker geworden, weil er eigentlich weniger so der Draufgänger und Kämpfer war. Hat sich dann eine Kamera zugelegt, was früher solche riesigen Kästen waren, hat das Hobby dann ausgebaut, ist dabei auch unterstützt worden. Und er war halt einer der sehr, sehr wenigen Fotografen, die mit dieser großen Kamera im Freien gearbeitet haben, also kein Atelier hatte.
Genau, das sind ja Porträtkameras
eigentlich. Genau, normalerweise hatte man eben Studio dafür, weil da sind ja diese lichtempfindlichen Platten, die musstest du ja lichtempfindlich machen und dann irgendwie auch gleich bearbeiten und das war alles sehr empfindlich und brüchig und sehr, sehr schwierig, deswegen hat das eigentlich kaum einer gemacht. Er hat das halt gemacht und hat die Lichtplatten in Hafersäcken transportiert, damit sie nicht kaputt gehen. Auch ganz interessant. Und er hatte wohl ein sehr offenes Wesen. Also er wird so beschrieben, so als Typ mit Brille. Von den Indianern wurde er Glasauge getauft. Und ja, hat da die Nähe zu den Indianern gefunden. Und die Indianer haben sich dann, also er hat natürlich auch das Militär da fotografiert, aber die Indianer haben sich tatsächlich von ihm fotografieren lassen und ihn streckenweise sogar aufgesucht. Obwohl sie zu der Zeit glaubten, dass diese Kisten Schattenfänger seien und wer eben den Schatten von einem gefangen hat, hätte eben Macht über ihn. Aber offenbar war der Christian halt einfach so ein Typ mit so einem offenen Wesen oder Überzeugungskunst oder weiß der Teufel. Also eher so ein Dichter-Denker-Typ wahrscheinlich, den man einfach mochte.
Ein Dichter-Denker-Typ?
Ein Dichter-Denker, genau. Ein Denker-Dichter. Ein Dichter.
Wie dicht ist der dann?
Wie auch immer. 1881 ist er dann ausgemustert worden, ne, 5 Jahre rum. Da war er dann schon Freilichtfotograf, hat sich dann nochmal auf 5 Jahre verpflichtet und dann geht die Geschichte weiter. Also viele, viele Informationen und das ist wirklich spannend, was er dann noch weitergemacht hat. Da geht es dann um die Erforschung vom Land und wie das alles so gelaufen ist. Viele Hintergründe habe ich jetzt auch weggelassen. Hört euch das mal rein. Ich fand das total spannend. Das war so, wie du vorhin sagtest, mit diesem Filmmaker-IQ. Das ist so ein Ding gewesen. Ich dachte, na, hörst du mal rein, ob man den Link hier weitergeben kann. Und eine halbe Stunde später war ich dann halt fertig. Das war sehr schön. Also danke, Johannes. Über den Link habe ich mich sehr gefreut.
Tja, dann schauen wir jetzt mal, ob wir trotz des Vorrecordings hier noch eine Frage haben. Also auf Twitter schon mal nicht.
Ist was Neues auf Google Plus?
Ich schaue im Moment. Stopp! Nichts Neues.
Dann haben wir auf Facebook eine Frage von Nils. Eine Frage wollte ich schon immer mal stellen. Jetzt muss mir nur eine einfallen. Thema Motorsport fotografieren. Irgendwelche Tipps und Erfahrungen, um die Fotos spannender und abwechslungsreicher zu gestalten? Da gibt es hier auf Facebook auch schon eine kleine Diskussion darum. Jordan sagt natürlich, ja klar, Bewegungsunschärfe durch Mitzieher. Logisch, das wäre jetzt auch so der Standardtipp, also nicht mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten, sondern auch mal mit längeren und dann eben mit den Fahrzeugen mitziehen.
Ja, das ist ein Klassiker.
Das ist der Klassiker, ne? Die Frage ist jetzt halt, wie willst du sowas spannender machen? Jetzt muss man natürlich sagen, Motorsport ist nicht gleich Motorsport. Also Motocross ist natürlich genauso Motorsport wie Formel 1 Rennen oder Le Mans 24 Stunden. Bei Le Mans hast du natürlich noch Tag-Nacht, du hast die Dämmerung. Da kann man vielleicht ein bisschen mitarbeiten, wenn man am richtigen Standpunkt ist. Du kannst da Lichtspuren machen und so weiter. Das hast du aber bei vielen Rennen nicht. Rallye ist aber auch Motorsport, kann wesentlich spannender aussehen. Da hast du mehr Staubwolken, da hast du Kies, der fliegt, da hast du Sand, der gepeitscht wird. Da kriegst du einfach bessere Motive. Was aber allen gemein ist, du kannst nicht überall stehen. Und da, wo du stehen kannst, von da sieht es fast immer eigentlich auch gleich aus. Also du hast dann halt ein Fahrzeug auf einer, sagen wir jetzt, du bist auf einem Rennparcours, hast eine breite Strecke, du hast da irgendwie eine Absperrung, du hast Leitplanken und dahinter irgendwelches Gebüsch oder eben auch nicht. Wie man das jetzt spannender und abwechslungsreicher hinkriegt, da kann ich relativ wenig Tipps dazu geben.
Du, ich denke allgemein viel fotografieren. Also das Ding ist, die wenigsten Fotografen, die sich auf ein Thema spezialisiert haben, schießen ausschließlich dieses Thema, sondern ganz im Gegenteil. Also ich kenne Fotografen, die ganz viel Sport machen, aber super Porträtfotografen sind. Und das hilft denen nachher beim Sport auch, weil sie genau wissen, wie sie Menschen komponieren können, damit das gut funktioniert. Mhm. Oder Stilllife-Fotografen, die jetzt irgendwie Produkte machen, die lernen dadurch sehr gut, wie welche Formen und Farben zusammenpassen, wie man mit Licht arbeitet und so weiter. Auch das kommt einem bei sowas dann zugute. Sportfotografie im Allgemeinen hilft natürlich dann bei solchen Themen wie schnelle Belichtungen, kurze Belichtungen, schnell bewegende Dinge einfrieren oder eben tatsächlich mit Zeit arbeiten und die Zeit dann irgendwie mal in die Länge zu ziehen. Mitzieher kann man auch im Straßenverkehr üben. Es gibt so viele Sachen, wo sich diese verschiedenen Stile gegenseitig befruchten. Fotojournalisten zum Beispiel haben das natürlich allein schon aus der Sache, die sie tun, ganz gut raus, Situationen zu erfassen und diese Situation dann auch gleich in der Geschichte irgendwie zu erzählen. Das ist beim Motorsport durchaus auch angebracht, weil das ist ja nicht nur das Auto, sondern da gibt's ja drumherum noch die Boxen und die Zuschauer und die anderen Journalisten, die anderen Fotografen und sonstige Menschen, Streckenposten und so weiter. Also ich glaube, da ist einfach wie bei jeder Art von Fotografie, ist es unglaublich wichtig, dass man viele verschiedene Sachen tut und nicht glaubt, dass man nur eine Sache tun könnte. Dann wird man da kein guter Fotograf werden. Man muss sich tatsächlich mit vielen Sachen beschäftigen und dann passieren die Sachen von alleine.
Ja, und du musst da natürlich dann irgendwie auch hinkommen, ne? Also wenn du jetzt immer nur in der Zuschauertribüne sitzt, dann hast du halt von da einen eingeschränkten Blickwinkel. Wenn du halt mal eine Chance hast, irgendwie auf einen hohen Turm zu kommen, auf so einen Lichtturm oder was weiß ich, in was die da für Türmchen haben, von wo sie runtergucken können, und du hast die ganze Strecke im Überblick, dann kannst du natürlich da ganz andere Bilder machen.
Um das hinzubekommen, um überhaupt mal in so eine Location zu kommen, musst du ja auch schon was vorweisen können.
Oft. Na klar.
Und selbst dann brauchst du schon mal aus anderer Richtung irgendwie Sachen, dann brauchst du halt ein Portfolio, was vielleicht
ja, man kann ja
zeigt, aber dir zumindest, den Leuten dann zumindest zeigt, der kann das.
Eben, also man muss ja nicht beim größten Rennen anfangen, sondern man kann ja bei kleineren lokalen Rennen irgendwie mal hinkommen. Und ich finde es halt immer ganz spannend, so Reportagen zu sehen. Also einfach immer nur so Autos, die halt dann vom verschwommenen Hintergrund mitgezogen sind. Das ist schon geil, hat man aber halt schon tausendmal gesehen. Andere Dinge, die man halt auch schon tausendmal gesehen hat, wie irgendwie die Boxencrew oder sowas, sind aber eben doch spannend, weil eben wieder Menschen involviert sind und nicht nur die Maschine. Ne, oder wenn man in die Werkstatt tatsächlich mal einen Blick reinwerfen kann, wenn so eine Karre auseinandergenommen wird und du hast mal Details und so. Also dass vielleicht gar nicht jedes einzelne Motiv für sich irgendwas besonders Kreatives und Individuelles ist, aber dass du hinterher vielleicht einen Kalender machen kannst mit 12 Bildern, von denen vielleicht nur 2 Bilder wirklich Rennbilder sind und die anderen sind eben das Drumherum. Ja, so das, was eben noch so dazu gehört. Da gehört das Publikum dazu, wie du schon gesagt hast, da gehört die Crew dazu, und so weiter und so fort. Ja, also vielleicht mal in diese Richtung nachdenken. Ich weiß nicht, wie viele Leute sowas im großen Stil machen. Keine Ahnung. Aber ich bin auch jetzt kein Motorsportfotograf, von daher ist vielleicht aber auch gut so. Also wenn man nicht in dem Thema drin ist, kommt man vielleicht nochmal mit einem ganz neuen Blick da rein. Ja, und der Johannes sagt, er wollte sich eigentlich nur für die sehr ausführliche Beantwortung der Kameraabstands, für die Beantwortung der Kameraabstandsfrage bedanken. Er ist sehr begeistert. Ja, das hatten wir auch in der Folge 436 nochmal. Ja, also wirklich sehr, sehr geil, was die Hörer da gezaubert haben. Das war's auf Facebook.
Tja, dann sind wir durch mit den Medien.
Das ist doch super.
Haben wir denn eine neue Aufgabe?
Wir brauchen.
Also wieder die Frage an den Chat in diesem Moment, an die Live-Menschen, die da sich gerade mit der Sendung beschäftigen. Habt ihr eine Idee, was wir diesmal für eine Aufgabe stellen könnten?
Ich kann schon mal den Zeitraum sagen. Die Aufgabe wird dann laufen vom 21. Januar 2016 bis zum 4. Februar 2016. 21.01. bis 4.02.2016. Flocke wäre Flocke? Ein Vorschlag.
Wo kommt denn Flocke her? Ach so, Schneeflocke. Ja, Flocke hatten wir noch nicht.
Flocke hatten wir noch nicht.
Das nehmen wir doch sofort.
Ja, nehmen wir doch Flocke, haben wir es doch schon. Also, im Zeitraum vom 21.01. bis zum 4.02. geht ihr los und macht ein neues Foto zum Thema Flocke. Ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag oder das Tag HS Flocke.
Cool.
Ja.
So, was ist denn das jetzt hier für ein Geräuschrätsel gewesen? Und was war mit der Tiernahrung?
Ja, pass auf. Das ist von Carsten. Überlegt es sich hinten nochmal. Ja. Einmal umdrehen noch und dann klick. Ja, das ist von Carsten. Er schreibt, hallo Boris und Chris. Ich habe mal ein Geräuschrätsel aufgenommen von meiner Praktika BCS. Ja, und jetzt kennst du es wahrscheinlich nicht, weil du ja keinen Fernseher mehr hast. Aber es gab
Praktika, natürlich, der Baumarktgeschichte. Der Baumarkt. Ach, jetzt? So um die Ecke habe ich nicht gedacht.
Ja. Schreib weiter. Man hört eine normale Auslösung und dann eine mit Selbstauslöser, die man im Anschluss dann noch manuell auslösen musste. Daher die Verzögerung. Guck an.
Ja, das liegt dann daran, dass der Selbstauslösungsverzögerer wahrscheinlich einfach alt und eingerostet ist.
Die Praktika BCS ist eine einäugige Spiegelreflexkamera der Praktika B-Baureihe des Herstellers Pentacon aus Dresden. Die in der DDR gefertigten Fotoapparate wurden auch ins Ausland exportiert. Sie ist technisch gesehen eine Praktika BCA ohne Anschlussmöglichkeiten für Motorwinder und Belichtungskorrektur. Sie wurde von März 1989 bis Dezember 1990 mit einer Stückzahl von ca. 34.000 gebaut oder 34.000. Hier ein Link zu Wikipedia. Den packen wir mit in die Shownotes. Gruß, Carsten. Ja, schönes, sattes Geräusch.
Klack.
Klack.
Ja, das war's. Wir bedanken uns natürlich wieder bei den Shownotern. Vielen herzlichen Dank für die Mitarbeit. Und das waren diesmal der Sebastian und der Peter. Und
Dankeschön.
Allen anderen dürft ihr gerne auch mal mitmachen. Wir beißen nicht. Also im Gegenteil. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting.
Das ging schnell. Ja.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.